Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt. Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell. Herzliche Grüße, liebe Geschwister. Es ist ein Privileg, heute hier zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich möchte heute über Prophezeiungen reden. Predigten über Prophezeiungen sind besonders interessant und aufregend, weil sie sich mit der Zukunft beschäftigen. Sie beschäftigen sich mit Themen, die direkt vor uns stehen. Themen, die uns alle betreffen und über die wir uns alle Gedanken machen. Aber Predigten über Prophezeiungen können auch sehr lehrreich sein, wenn sie praktisch sind und hilfreich und über alltägliche Themen sprechen. Wenn man über Prophezeiungen spricht, denken viele Menschen oft an die alttestamentlichen Prophezeiungen, wie die von Jesaja, Jeremia, Hosea, Hesekiel, Daniel, Amos. Aber heute will ich über Prophezeiungen aus dem Neuen Testament sprechen. Prophezeiungen, die von dem Apostel Johannes geschrieben wurden, im Buch der Offenbarung. Die Prophezeiungen, die ich heute besprechen möchte, haben der Kirche Gottes hilfreiche Einsichten verschafft, darüber, wer wir sind, wo wir standen und wohin wir gehen sollen. Ich möchte mich auf den prophetischen Brief konzentrieren, den Johannes an die 7 Gemeinden geschrieben hat, im Buch der Offenbarung. Die Prophezeiungen, die Johannes an die 7 Gemeinden geschrieben hat, enthalten Anweisungen und Ermahnungen für uns heute. Sie sind sehr wichtig, sehr informativ. Und sie enthalten wertvolle Informationen, die uns heute helfen können, mit manchen der verwirrenden Ideen umzugehen, die heute im Internet unterwegs sind und unter den Kirchen in Umlauf sind. Der Titel meiner heutigen Predigt ist Lektionen von Offenbarung Kapitel 2 und 3. Lektionen von Offenbarung 2 und 3. Dies sind Lektionen, von denen wir uns nicht leisten können, sie zu ignorieren. Zuerst sollten wir uns etwas über den Hintergrund Gedanken machen, darüber, was hinter diesen Briefen steckt, und was die Lehren der Kirchen im Lauf der Zeit waren. Für viele Jahre hat die Kirche Gottes gelehrt, dass diese Briefe an die Gemeinden einen historischen Abriss bieten, einen Überblick über die Kirchengeschichte, dass sie sich auf Zeitalter beziehen, durch die die Kirche im Lauf der Jahre gehen würde. Vor 10 oder 12 Jahren haben wir begonnen, andere Dinge zu hören über diese Briefe. Dass sie sich gar nicht auf uns heute beziehen, dass sie nur symbolisch sind, dass sie für die Kirche Gottes heute überhaupt nicht relevant seien. Warum dieser Unterschied? Was veranlasste diese Veränderung in der Lehre? Um das zu verstehen, müssen wir auch begreifen, wie Theologen diese Briefe an die 7 Gemeinden sehen und wie sie das Buch der Offenbarung überhaupt sehen. Und Sie können diese Informationen in vielen Bibelhandbüchern finden. Über die Jahre hinweg hat die Kirche das Buch der Offenbarung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Man hat verschiedene Blickwinkel benutzt, um es zu erklären. Vor etwa 10 oder 12 Jahren haben diejenigen, die die weltweite Kirche Gottes übernommen haben, einen Plan gehabt, die Kirche wieder zurück zum Protestantismus zu führen. Und diese traditionellen Ansichten haben ihren Gesichtspunkt verändert. Und sie begannen, das Buch der Offenbarung aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Wenn wir verstehen, wie Theologen das Buch der Offenbarung betrachten, können wir verstehen, was geschehen ist. Es gibt 4 traditionelle Ansichten über das Buch der Offenbarung und ich will Ihnen einen kurzen Überblick geben, bevor wir mit der Predigt anfangen. Die erste Ansicht geht davon aus, dass das Buch der Offenbarung nur über die damalige Geschichte spricht. Es spricht nur über die Zeit der frühen Apostel. Das Buch der Offenbarung sei nur geschrieben worden, um die frühe Kirche zu ermutigen, weil sie vom Römischen Reich verfolgt wurden. Das ist eine Ansicht, dass das Buch der Offenbarung nur über die damalige Zeit spricht und nichts mit der heutigen Zeit, mit der Zukunft zu tun hat. Es geht nur um die Zeit von Johannes, als er das Buch geschrieben hat. Und es geht nicht wirklich um Geschichte. Das ist eine Ansicht. Und eine andere Ansicht ist, dass es im Buch der Offenbarung nur um geistliche Symbolik geht. Es geht nur um geistliche Symbole, also geht es uns heute eigentlich gar nichts an. Es geht nicht um wirkliche Geschichte, es geht nicht um wirkliche Menschen, sondern es geht nur um symbolische Dinge, Gutes und Böses und so weiter. Und es überrascht nicht, dass viele Liberale diese beiden Ansichten über das Buch der Offenbarung vertreten. Denn dadurch entsteht keine bedrohende Situation. Es geht nicht um wirkliche Menschen, es geht nicht um unsere heutige Zeit, es geht nur um zeitgenössische Ereignisse in den Tagen von Johannes. Also es ist schön, das zu lesen, aber es ist nicht wirklich bedeutsam. Viele Liberale haben diese Ansicht angenommen. Und das ist auch genau, was die Personen, die die weltweite Kirche Gottes damals übernommen haben, als Ansicht angenommen haben. Sie vertreten jetzt eine sehr liberale Ansicht über das Buch der Offenbarung. Doch es gibt noch einige andere Ansichten über das Buch der Offenbarung. Eine ist, dass die ersten 3 Kapitel des Buchs der Offenbarung einen historischen Abriss für die Kirche Gottes bieten. Dass diese 7 Gemeinden 7 Kirchenzeitalter beschreiben, durch die die Kirche Gottes in der Abfolge gehen würde. Und das ist eine der Ansichten, die die Kirche Gottes vertritt und seit vielen Jahren vertreten hat. dass das Buch der Offenbarung und besonders die ersten drei Kapitel diesen historischen Überblick bieten. Und so bekommen wir eine Einsicht, wo wir waren und wohin wir gehen. Und so wird es sehr hilfreich. Und eine vierte Ansicht wird die futuristische Ansicht genannt. Und sie besagt, dass die späteren Kapitel, also ab Kapitel 4 bis Kapitel 22, sich auf Ereignisse konzentrieren, die zum Ende dieses Zeitalters geschehen werden. Und auf Ereignisse, die zum Ende dieses Zeitalters führen und zur Rückkehr Jesu Christi. Auch diese Ansicht hat die Kirche Gottes seit vielen Jahren vertreten. Und konservative Bibelgelehrte vertreten auch diese beiden letzten Ansichten über das Buch der Offenbarung. Und was in der Kirche Gottes vor 10 oder 12 Jahren geschehen ist, war, dass jüngere Menschen hergekommen sind und liberale Ansichten vertreten haben und dann die weltweite Kirche Gottes in das traditionelle Christentum zurückgeführt haben. Und sie vertraten die ersten beiden Ansichten, dass es nur um damalige und um geistliche Themen geht. Doch aus historischer Sicht hat die Kirche Gottes die letzten beiden Ansichten vertreten, dass die ersten drei Kapitel einen historischen Abriss geben für die Geschichte der Kirche Gottes und dass die weiteren Kapitel von der Zukunft handeln, von Ereignissen, die zum Ende dieses Zeitalters und zur Rückkehr Jesu Christi führen. Und die Living Church of God vertritt diese Ansichten immer noch, diese letzten beiden Ansichten. Und deswegen unterscheiden wir uns auch so sehr von anderen Kirchen, die liberale Ansichten vertreten. Sprechen wir nun ein bisschen über Prophezeiungen und wie Gott Prophezeiungen sieht. Prophezeiungen sind ein Gebiet, das die Bibel von anderer Literatur völlig unterscheidet und von jedem anderen religiösen Buch auf Erden. Der Koran enthält keine Prophezeiungen. Das Buch Mormon enthält keine Prophezeiungen und auch die Bücher verschiedener Philosophen in Indien oder China handeln von keinen Prophezeiungen wie die Bibel. Nur die Bibel und die Bibel allein gibt spezifische Prophezeiungen an. Das unterscheidet die Bibel von jedem anderen Buch auf der Erde. Schauen wir uns nun ein paar Schriftstellen an, wie Gott Prophezeiungen sieht und was Prophezeiungen für uns bedeuten sollten. In Jesaja 41 und Verse 21 bis 24, Sie brauchen das nicht aufschlagen, aber vielleicht könnt ihr das später nachsehen, Jesaja 41, Vers 21 bis 24, dort heißt es im Wesentlichen, dass Gott allein, nur Gott allein die Zukunft voraussagen kann und auch dafür sorgen kann, dass diese Prophezeiungen sich erfüllen. Denn er ist Gott. Wissen Sie, Wissenschaftler, die sich heute mit Zukunftsereignissen beschäftigen, sind sehr zögerlich damit, zukünftige Entwicklungen vorauszusagen. Und sie sagen sogar, dass jeder, der besonders geopolitische Ereignisse vorhersagen will, verrückt ist, wenn er versuchen möchte, die zukünftigen Entwicklungen vorherzusagen. Weil sie es einfach nicht können, da geschehen bloß große Fehler. Doch in der Bibel geschieht genau das. Die Bibel gibt sehr spezifische Ankündigungen, besonders auch über geopolitische Entwicklungen. Da geht es um bestimmte Personen, bestimmte Orte und sogar manchmal um einen Zeitrahmen. Und jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass das aus menschlicher Sicht unmöglich ist. Und diese Schriftstelle sagt, dass Gott allein fähig ist, es zu tun. Schlagen Sie nun bitte Jesaja 46 auf. Jesaja erwähnt öfters, dass Gott die Zukunft vorhersagt. Das ist einer der Beweise, dass es einen übernatürlichen Gott gibt, der solches kann. In Jesaja 46 und Verse 9 und 10 heißt es, Jesaja 46, Vers 9, Gedenket des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und in der Schlachtübersetzung heißt es, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und das hebräische Wort für Ratschluss ist Plan, Plan oder Absicht. Mein Plan wird geschehen, mein Zweck wird erfüllt. Gott sagt also, was ich mir vorgenommen habe, was ich vorhergesagt habe, das wird auch geschehen. Ich werde dafür sorgen, dass es geschieht. So sieht Gott Prophezeiungen in der Bibel. Das hat er über biblische Prophezeiungen offenbart. In 1. Mose 18 und Vers 17, und das können Sie auch später nachprüfen, hat Gott es vor Abraham nicht verborgen, was in Zukunft geschehen wird. Gott offenbarte Abraham, was er in der Zukunft tun würde. Und die Bibel sagt uns, dass Abraham ein Freund Gottes war. Und Gott teilte ihm seine Pläne und Absichten mit. Er teilte sie mit seinem Freund Abraham. In Amos 3 und Vers 7 wird uns gesagt, dass Gott nichts tut, was er nicht zuvor seinen Propheten, seinen Knechten, offenbart habe. So geht Gott mit seinen Knechten um. Er offenbart ihnen seine Pläne und seine Absichten. Ihnen, seinen Knechten, den Propheten. Und in 1. Korinther Kapitel 2 spricht Paulus über diejenigen, die Gott berufen hat, dass er ihnen seinen Heiligen Geist gibt, damit sie die Geheimnisse Gottes verstehen können. Gott erfüllt einen Plan hier auf Erden, der für die Welt ein Geheimnis ist. Aber Paulus sagt, dass wir den Geist Gottes haben, wenn wir Gottes Heiligen Geist empfangen haben, so dass wir anfangen können, das Geheimnis Gottes zu verstehen. Den geheimnisvollen Plan, den Gott hier auf Erden ausarbeitet und den die Welt nicht versteht. Und schließlich in 2. Petrus, schlagen Sie bitte 2. Petrus auf Und Petrus macht interessante Anmerkungen. 2. Petrus 1 und Vers 19. In 2. Petrus 1 und Vers 19 heißt es: Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und das Wir, das Petrus hier erwähnt, das ist die Kirche Gottes. Die Kirche Gottes hat ein festes prophetisches Wort. Herr Herbert Armstrong hat in den 1930er und 1940er Jahren bereits angekündigt, dass Deutschland aus der Asche wieder auferstehen würde, um ein wiederbelebtes römisches Reich in Europa zu führen. Er hat das in den 1940er Jahren schon gesagt. Deutschland wurde zu dieser Zeit gerade in Trümmer gebombt. Woher wusste er es? Er verstand die Identität Deutschlands in den Prophezeiungen. Und er konnte sagen, Deutschland wird wieder kommen. Denn der prophetische Bezug auf Deutschland zeigt an, dass Deutschland eine mächtige Rolle in den Angelegenheiten am Ende dieses Zeitalters spielen wird. Direkt vor der Rückkehr Jesu Christi. Herr Amtner konnte das damals machtvoll und fest verkündigen, denn er verstand biblische Prophezeiungen. Die Identität von Nationen zu verstehen, ist ein Schlüssel für das Verständnis von biblischen Prophezeiungen. Und einer der Gründe, warum die Kirche dieses Verständnis bekommt, über biblische Prophezeiungen und über die Identität von Nationen, ist, dass wir ein Zeugnis und eine Warnung verkündigen können. Dass wir die Welt warnen können. Gott offenbart seinen Knechten zuerst, was geschehen wird, damit diese dann die Welt warnen können und Gottes Volk Hoffnung geben können. Prophezeiungen haben also eine wichtige Rolle in der Kirche Gottes. Sie haben eine wichtige Rolle mit Gottes Volk. Sie sind ein sehr wichtiges Thema. Und mit diesem Hintergrund lassen Sie uns nun zum Buch der Offenbarung gehen. Und beachten Sie einige Dinge. Beachten Sie zum Beispiel die Parallelen am Anfang des Buchs der Offenbarung mit dem, was wir zuvor über biblische Prophezeiungen gesagt haben. In Offenbarung 1 und Vers 1 heißt es: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Beachten Sie, es war Jesus Christus, der diese Offenbarung Johannes dem Apostel gegeben hat. Die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Sie können das mit Amos 3 und Vers 7 vergleichen, denn dort wird Gottes Prinzip offenbart. Gott offenbart seinen Ratschluss seinen Knechten, damit sie erklären können, was die Zukunft bringt. Gott teilt diese Dinge, diese Einsichten, dieses prophetische Verständnis mit seinen Knechten. Und diese können das Wissen dann mit der Menschheit teilen. Die Offenbarung Jesu Christi also, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Mit anderen Worten, schon zu Zeiten von Johannes begannen diese Dinge schon bald zu geschehen. Und dann sollten sie sich fortsetzen bis zur Rückkehr Jesu Christi. Vers 3, selig ist der, und das Wort selig heißt so viel wie beneidenswert. Beneidenswert ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Diese Dinge sollten sehr bald anfangen zu geschehen und sie begannen auch sehr bald zu geschehen, auch schon zu Zeiten von Johannes. Vers 4, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Hier erklärt Johannes die Absicht dieses Buchs. Johannes schrieb einen Brief an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Und dieser Brief folgt in Kapitel 2 und 3. Das ist die Absicht des Buchs, zumindest des ersten Teils davon. Dann heißt es in Vers 19, schreibe, was du gesehen hast, die Vision, die Johannes bekommen hat. Und auch die Informationen, die Gott ihm gegeben hat. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Er soll es in ein Buch aufschreiben. Und das ist das Buch, das wir heute lesen werden. Und in Vers 20 heißt es, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Schauen wir uns also an, welche 7 Gemeinden hier in Offenbarung 2 und 3 beschrieben werden. Und fragen wir uns selbst, was können wir heute lernen von diesen Briefen an die 7 Gemeinden? Historisch hat die Kirche Gottes gelehrt, dass diese Briefe eine dreifache Bedeutung haben. Und wir sind nicht die Einzigen, die das verstehen. Auch die 7. Tags-Adventisten verstehen etwas davon. Sie verstehen deren Bedeutung etwas anders, aber sie verstehen das übergeordnete Konzept, dass nämlich diese Briefe an 7 Gemeinden geschrieben wurden. Diese Gemeinden befanden sich alle entlang eines Postwegs und diese Postroute verlief in der Folge von einer Gemeinde zur anderen. Wir haben also diese Briefe an die 7 Gemeinden auf 3 verschiedene Arten verstanden. Erstens, dass diese Briefe örtliche Probleme in diesen örtlichen Gemeinden beschrieben haben. Es ging dabei um die örtlichen Gemeinden in jener Zeit. Und Herleys Handbuch zur Bibel beschreibt die Geografie und die Charakteristiken dieser Gemeinden in jener Zeit. Und dort kann man finden, dass Aspekte ihrer Geschichte und ihrer Geografie genau zu den Beschreibungen passen, die hier erwähnt sind. Die erste Bedeutung war also, dass diese Briefe örtliche Probleme in diesen örtlichen Gemeinden beschrieben. Und zwar in den Zeiten von Johannes. Der zweite Aspekt ist, dass diese Briefe allgemeine Probleme des menschlichen Charakters beschreiben. Charakterschwächen, die es im gesamten Verlauf der Geschichte gibt. Wir können also alle von allen diesen Briefen lernen, egal wann wir diese Briefe lesen. Und die dritte Bedeutung ist, dass diese Briefe symbolisch für 7 Kirchenzeitalter stehen. 7 historische Zeitalter, durch die die Kirche im Lauf der Geschichte durchgehen würde.
Und in jedem dieser Zeitalter würde eine bestimmte Kirchengruppierung dominant sein und sie würden das jeweilige Zeitalter charakterisieren. Das werden wir noch sehen. Wenn wir also die Briefe an die sieben Gemeinden lesen und all diese Aspekte zusammenstellen, dann erhalten wir einen Überblick über die Kirchengeschichte. Wie die Kirche geworden ist im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert und in den folgenden Jahrhunderten und welchen Herausforderungen sich die Gemeinden jeweils gegenüber sahen. Und was ich in der Predigt heute tun möchte, ist zu fragen, welche Lektionen können wir von einigen dieser Kirchenzeitalter lernen? Ich werde dabei nicht alle Kirchenzeitalter besprechen, sondern mich auf einige konzentrieren. Welche Lektionen können wir aus diesen Kirchenzeitaltern lernen, die wir heute noch anwenden können? Es heißt nämlich, dass wir, wenn wir nicht aus der Geschichte lernen, geneigt sind, die Geschichte zu wiederholen. Wenn wir die Lehren aus der Geschichte nicht lernen, dann werden wir ihre Fehler wiederholen. Und Johannes beschreibt tatsächlich einige der Fehler, die gemacht wurden in dem jeweiligen Kirchenzeitalter, sodass wir davon lernen können und vermeiden können, dieselben Fehler zu begehen wie unsere geistlichen Vorfahren. Betrachten wir zuerst die Gemeinde von Ephesus. Ephesus war eine große Stadt damals in Kleinasien und sie war eine Hafenstadt und ein Kreuzungspunkt wichtiger Handelsstraßen. Diese Handelsrouten führten von Kleinasien bis zur Küste der heutigen Türkei und die Güter, die von Kleinasien kamen, wurden dort auf Schiffe verladen und dann nach Griechenland oder Rom geschickt. In den Tagen von Johannes, etwa 90 bis 100 nach Christus, befand sich Ephesus bereits im Niedergang. Der Hafen versandete und es war schwieriger mit Booten reinzukommen. Es gab einen großen Tempel dort, wo religiöse Artefakte verkauft wurden, was sehr ähnlich ist zu dem heutigen Rom, wo dort auch Kruzifixe verkauft werden und Plaketten mit dem Bild von Jesus oder Maria. In Rom kann man allerlei Souvenirs kaufen. Und Ephesus zu Zeiten von Johannes war sehr ähnlich. Sie fertigten auch kleine Statuen von der Göttin Diana an. Es war also eine Art parasitäre Wirtschaft. Der Hafen zerfiel bereits, aber es wurden immer noch viele Pilger angezogen, wegen dem beeindruckenden Tempel, den es dort gab. Es war also eine Stadt im Niedergang, die ihren Höhepunkt bereits hinter sich hatte. Johannes schrieb also an die Gemeinde in Ephesus und es gab eine Gemeinde dort, aber dies war bereits zum Ende des ersten Jahrhunderts. Christus wirkte in den 30er Jahren, das Evangelium hatte sich ausgebreitet und es wurden bereits einige heidnische Ideen mit einbezogen. Und die Kirche befand sich zum Ende des ersten Jahrhunderts bereits in einer Krise, weil so viele falsche Religionen mit einbezogen wurden. Lesen wir also die Anweisungen in Offenbarung 2 und Vers 1. Offenbarung 2 und Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke. Nun, was waren die Werke? Paulus schrieb 14 Bücher des Neuen Testaments. Die Apostel predigten und reisten und schrieben die vier Evangelien. Tausende von Menschen wurden bekehrt. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Sie versuchten, ein christliches Leben in einem heidnischen Reich zu führen und sie sahen sich einem großen Druck ausgesetzt. Aber beachten Sie nun den zweiten Teil von Vers 2. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Es gab also schon im ersten Jahrhundert Menschen, die von sich behaupteten, Apostel zu sein. Selbsternannte Apostel, die herumreisten und Dinge lehrten, die einfach nicht wahr waren. Und die frühe Kirche musste überprüfen, musste testen, musste entscheiden, wer ein wirklicher Apostel war und wer ein selbsternannter, falscher Apostel war. Das war eine der Herausforderungen, die sie leisten mussten. Und Vers 3, und du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Sie mussten also Verfolgung ertragen, Schwierigkeiten durchlaufen. Der Apostel Jakobus wurde ermordet, Petrus und Paulus wurden ins Gefängnis geworfen. Paulus wurde gesteinigt und dies geschah den führenden Männern in der Kirche und auch den Mitgliedern. Sie mussten also untersuchen, prüfen und entscheiden, wer ein wahrer Apostel war und wer ein falscher Apostel war und mussten darin ausharren. Und dann Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Mit anderen Worten, sie verließen bereits den Weg der Wahrheit. Wie wir an anderen Schriftstellen sehen, sie folgten bereits falschen Evangelien. Deshalb Vers 5, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Drei der Herausforderungen, denen sich diese frühe Gemeinde gegenüber sah, hatten zu tun mit falschen Aposteln, die falsche Lehren einbrachten, hatten zu tun mit Ausharren unter Schwierigkeiten und Verfolgung, und sie wichen auch bereits von ihrer ersten Liebe ab. Schauen wir uns nun also an, wie sich diese Dinge auf uns heute beziehen können. Auch heute gibt es Menschen, die von sich selbst behaupten, Apostel zu sein, die glauben, dass Gott sie zu Aposteln ernannt habe, und es gibt selbsternannte Propheten und andere selbsternannte Führungskräfte, Und sie behaupten, ich werde an der Wahrheit festhalten und gründe meine eigene Kirche und werde dies und das tun. Und so haben wir heute dieselbe Herausforderung, herauszufinden, wer ein wahrer Prediger ist und wer ein falscher Apostel oder Lehrer ist. In Jesaja 8 und Vers 20 schreiben sie es auf und das können sie auch später nachprüfen. Dort heißt es praktisch in der englischen Übersetzung, wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann ist in ihnen kein Licht, keine Wahrheit. Und Menschen zitieren gerne andere Quellen, andere Bücher, aber sie haben ein Problem damit, die Bibel zu zitieren. Denn in vielen Fällen passen ihre Ideen nicht zur Bibel. Beachten Sie zum Beispiel in 2. Korinther. Dies ist eine Schriftstelle, die oft gegen uns benutzt wird, aber sie wird dadurch aus dem Zusammenhang gerissen. In 2. Korinther 11 spricht Paulus über falsche Lehrer, die kommen werden. Und beachten Sie, was er dazu sagt. Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, und Satan erschien Eva in Form einer Schlange, und er verführte Eva. Er sagte zu ihr, schau, wie hübsch diese Frucht aussieht. Schau sie dir an. Sie sieht doch gut aus, oder? Probier sie nur einfach mal. Du musst sie ja nicht ganz essen, aber einfach mal probieren. Du wirst herausfinden, dass sie sehr gut schmeckt. Und sie hat reingebissen, und sie war verführt und sagte zu Adam, komm her, es schmeckt gut. Satan ist sehr subtil, und die Menschen, die heute so handeln, sind sehr subtil manchmal. Und sie sagen zum Beispiel, wir werden einfach Herr Armstrong folgen. Aber sie gehen an diesem Punkt etwas davon ab und an einem anderen Punkt. Und plötzlich lehren sie ganz andere Ideen. Sie sind sehr subtil. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, zum Beispiel einen Jesus mit langen Haaren, einen Jesus, der alle Menschen in den Himmel bringen will, oder einen Jesus, der alle Menschen strafen will, sie predigen einen anderen Jesus, den wir nicht gepredigt haben. Oder ihr einen anderen Geist empfangt, und ich habe mit Menschen gesprochen, die in anderen Organisationen waren, und sie haben mir gesagt, dort gibt es einen anderen Geist. Manche Geister sind sehr angreifend und feindselig. Andere Geister sind sehr wischiwaschi. Aber Paulus warnt davor, dass andere Menschen kommen mit einem anderen Geist oder dass die Gläubigen einen anderen Geist empfangen. Wir hatten auch Menschen, die uns verlassen haben und sich dann gegen uns gewandt haben und uns über das Internet in jeder Form angegriffen haben, mit allerlei Anschuldigungen, die in den meisten Fällen völlig abwegig waren. Das ist ein anderer Geist, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium. Und was ist ein anderes Evangelium? Auch wir wurden schon beschuldigt, heute ein anderes Evangelium zu predigen, weil wir gesagt haben, dass das Opfer Jesu Christi für unsere Sünden ein Teil des Evangeliums ist. Aber die Bibel sagt das, und dennoch gibt es Menschen, die sagen, Jesus Christus ist nicht Teil des Evangeliums. Aber das ist keine biblische Aussage. Die Bibel unterstützt diese Aussage einfach nicht. Der Apostel Paulus sprach von einem Evangelium der Gnade. Und er entschuldigte sich nicht für den Ausdruck. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Er sprach von einem Evangelium von der Gnade Gottes und davon, dass er ein Apostel sei durch Gottes Gnade. Paulus hat den Menschen getötet, hat sie aus der Kirche herausgezogen und ins Gefängnis geworfen. Und dennoch hat Gott ihn zu einem Apostel gemacht. Und als Paulus sagt, dass er ein Apostel durch Gottes Gnade sei, dass es ein Gnadengeschenk Gottes sei, da sprach Paulus von einem Evangelium der Gnade. Und das war kein süßes protestantisches Konzept. Er sprach von der Gnade Gottes, von der Vergebung Gottes, dem Geschenk Gottes, dass er ihm den Geist geöffnet hatte, die Wahrheit zu verstehen. Und Sie und ich verstehen die Wahrheit wegen dieser Gnade Gottes. Das ist Teil des biblischen Evangeliums. Paulus sprach in Epheser 1 und Vers 13 von einem Evangelium der Seligkeit, dass Christus auf die Erde gekommen ist, um für die Sünden der Menschheit zu sterben, damit uns vergeben werden kann und damit wir das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen können. Und damit wir anfangen können, den Plan und die Absicht Gottes zu verstehen, dass wir das ewige Leben bekommen können. Das sind Gottes Geschenke. Das ist Teil des Evangeliums der Seligkeit oder des Heils.
Das Evangelium, das biblische Evangelium, handelt von einem kommenden Reich Gottes, in dem Christus auf der Erde zurückkehrt, um zu regieren. Und es handelt von der Vergebung unserer Sünden, von der Gnade Gottes, die uns den Sinn zum Verständnis öffnet. Es ist das Evangelium des Heils. Das ist alles Teil des Evangeliums. Und dennoch gibt es Menschen heute, Menschen, die behaupten, Apostel zu sein, die aber dann sagen, das Opfer Jesu Christi ist nicht Teil des Evangeliums. Das ist falsch. Das ist nicht biblisch. Es ist völlig abwegig. Es ist ein anderes Evangelium. Und dennoch wurden wir angeschuldigt, ein anderes Evangelium zu predigen, weil wir gesagt haben, wie auch die Bibel sagt, dass das Opfer Jesu Christi ein Teil des Evangeliums ist. Aber Paulus sagt hier, dass Menschen kommen werden und ein anderes Evangelium predigen. Und er nennt sie im Grunde genommen falsche Lehrer. Dann lesen wir Vers 12 von 2. Korinther 11 und Paulus spricht hier sehr offen. Was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun und denen Anlass nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir. Sie seien Apostel. Er sagt also, dass auch andere Menschen als Apostel angesehen werden wollen. Aber er sagt, ich werde sie herausfordern, ich werde ihnen gegenübertreten. Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Sie geben lange Predigten, um ihre Zuhörer zu überzeugen, dass sie Apostel seien. Paulus spricht hier über Menschen, die sich selbst verstellen als Apostel Christi. Und es ist kein Wunder, denn auch Satan selbst hat sich als Engel des Lichts verstellt. Und solche Menschen wollen als Diener Gottes dastehen, aber sie predigen andere Evangelien, andere Ideen, die völlig abwegig sind. Sie verstellen sich selbst, und es ist kein Wunder, denn auch Satan selbst verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener, Satans Diener, verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Kein Mensch wird ihnen sagen, ich bin ein Diener des Satans. Sie werden sagen, ich bin ein Diener Christi, ich bin ein Diener Gottes. Aber sie müssen es unterscheiden lernen, indem sie überprüfen, was sie sagen mit dem, was in der Bibel steht. So können sie überprüfen, ob sie Diener Gottes sind oder nicht. Sehen wir uns noch eine andere Schriftstelle an, während wir an diesem Thema sind. Apostelgeschichte 20. Paulus traf sich hier zum letzten Mal mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und er warnte sie vor einigen Dingen. Apostelgeschichte 20 und ab Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen. Wenn sie in der Gemeinde zu einem Amt berufen werden, sei es zu einem Diakon oder einem Ältesten oder einem Gemeindeleiter, dann sollten sie das sehr ernst nehmen und es sollte ihnen nicht zu Kopf steigen. Dann sind sie in eine Führungsposition eingesetzt worden als Aufseher, um wie ein Hirte die Herde Gottes zu weiden. Und Hirten gehen nicht umher und schlagen die Schafe, und sie verführen auch nicht die Schafe, sondern sie sorgen in Liebe für ihre Schafe, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Paulus sprach von dem Blut, das vergossen wurde für unsere Sünden. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Wölfe suchen nach Menschen, die Probleme haben. Geistliche Wölfe, die versuchen, Zweifel in den Köpfen der Menschen zu säen. Und dann bedrängen sie sie und treiben sie. So verhalten sich Wölfe. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen. Ja, Männer kommen auf unter euch. Manche eurer Führer werden aufstehen und Menschen in eine andere Richtung führen. Ich sprach kürzlich zu einem Prediger, der gesagt hat, manche Menschen scheinen herausgefunden zu haben, dass es ein gutes Geschäft ist, seine eigene Kirche zu gründen. Das bringt Profit und alles, was man braucht, sind ein paar Leute, die einem nachfolgen. Und manche Menschen haben tatsächlich kalkuliert, wie viele Leute sie brauchen, um eine Organisation am Leben zu erhalten. Paulus sagte, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren. Sie verführen Menschen mit Dingen, die teilweise wahr und teilweise falsch sind. Und sie werden Menschen verführen, um die Jünger an sich zu ziehen. Und das geschieht auch heute. Die Menschen gründen ihre kleinen Gruppen und gruppieren Leute um sich herum und haben ihre eigentümlichen Ideen. Aber sie tun nicht das Werk Gottes. Sie publizieren auch nicht Hunderttausende von Zeitschriften. Sie sind nicht auf Hunderten von Fernsehstationen. Und es gibt auch nicht Tausende von Menschen, die sie kontaktieren. Sie haben nur ihre eigene kleine Gruppe mit ihren einzigartigen Ideen. Aber sie predigen kein machtvolles Evangelium. Sie haben nur einige Kleinigkeiten, auf die sie sich konzentrieren. Davon sprach Paulus, und das war im ersten Jahrhundert. Aber sehr ähnliche Dinge geschehen auch heute, und sie müssen sich dessen bewusst sein. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Er hat sie angefleht, wacht auf, geht nicht zu dieser kleinen Gruppierung. Akzeptieren Sie nicht diese komischen Ideen. Verstehen Sie, was das biblische Evangelium ist. Vergessen Sie die Dinge, die Sie im Internet alle finden, wo Menschen nur eine Zuhörerschaft zu sich ziehen wollen. Geschwister, dies ist es, was geschah im ersten Jahrhundert in der Gemeinde von Ephesus, in dem Zeitalter von Ephesus. Sie mussten mit Leuten umgehen, die falsche Evangelien gepredigt haben. Sie verließen ihre erste Liebe. Beachten Sie in Galater Kapitel 1. Hier haben wir ein sehr interessantes Buch und ein sehr interessantes Kapitel. Dort werden viele Schriftstellen aus dem Zusammenhang gerissen. Und wie gesagt, wir wurden angeschuldigt, ein anderes Evangelium zu predigen. Weil wir gesagt haben, das Opfer Jesu Christi ist ein Teil des Evangeliums, zusammen mit dem kommenden Reich Gottes. Und dann zitieren die Menschen diese Schriftstellen und sagen, sehen Sie, sie predigen ein anderes Evangelium. Aber sie nehmen diese Verse aus dem Zusammenhang, wenn sie den gesamten Galaterbrief lesen. Lesen Sie den ganzen Galaterbrief. Und Vers 6, Galater 1 und Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi. Ihr Sinn war geöffnet worden für die Wahrheit, so dass sie die Wahrheit verstehen konnten, wegen der Gnade Christi. Und uns wird vorgeworfen, ein anderes Evangelium zu predigen, wenn wir von der Gnade Gottes sprechen. Zu einem anderen Evangelium. Nun, was war das andere Evangelium, mit dem die Galater hier umgehen mussten? obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und auch heute gibt es Leute, die umhergehen und die Kirche Gottes verwirren, weil sie versuchen, einen anderen Blickpunkt des Evangeliums zu vertreten. Einen Blickpunkt, der nicht biblisch ist. Sie wollen das Evangelium verkehren, verändern, verdrehen, einschränken. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und was war das Thema? Wenn Sie den Galaterbrief lesen, dann gab es hier das Thema, dass einige Menschen umhergingen und Neubekehrten erklären wollten, dass sie sich beschneiden lassen mussten. Sie glaubten, dass Heidenchristen beschnitten werden mussten, um in der Kirche Gottes zu sein. Paulus sagte, nein, das ist nicht wahr, das ist nicht Teil des Evangeliums. Und er sprach hier nicht vom Evangelium vom Reich Gottes, sondern er sprach von den Lehren der Bibel. Er sprach von der Wahrheit des Evangeliums, wie er es nannte. In Vers 3 von Kapitel 2 nennt Paulus das Thema beim Namen. Er sagt, aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Hier wird also das Thema genannt. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt, und hier sehen wir das Problem, eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Sie wollten die Leute zurück in den legalistischen Aspekt des alten Bundes bringen. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht. Wir müssen solchen Ideen nicht zuhören, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Paulus sprach ja von der Wahrheit des Evangeliums in Bezug auf die Idee der Beschneidung, dass sie nötig sei, um Teil der Kirche zu sein. Dann erwähnt er die Situation von Petrus. Vers 11, als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Er irrte sich, denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Und in der jüdischen Gesellschaft von damals war es als falsch angesehen worden und als sündhaft, mit Heiden Umgang zu haben. Aber in der Kirche wurden Menschen aus dieser heidnischen Welt herausberufen. Es war also nicht falsch, Christ zu sein und sich mit Heiden zu treffen. Als sie aber kamen, diese Leute von Jerusalem, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Diejenigen, die diese Idee vertraten, dass neubekehrte Männer sich beschneiden lassen mussten. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden. Auch andere Judenchristen in Antiochia sonderten sich von den Heidenchristen ab, als die Idee aufkam, dass Heidenchristen sich erst beschneiden lassen mussten. So dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Diese Idee wurde also zum wirklichen Problem in der Gemeinde von Antiochia. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, hier spricht Paulus nicht von dem Evangelium vom Reich Gottes, sondern er spricht von der Wahrheit, dass man nicht beschnitten werden muss, dass man nicht den alttestamentlichen legalistischen Bräuchen nachfolgen muss, um ein Christ zu werden. Und er sagt, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium beinhaltet also mehr als nur das Reich Gottes. Es beinhaltet, dass wir lernen, nach den Gesetzen Gottes zu leben, und zwar aus einer neutestamentlichen Perspektive. Das ist Teil des Evangeliums. Und dennoch gibt es Menschen, die heute sagen, und sie benutzen diese Schriftstellen im Galaterbrief, dass es ein anderes Evangelium sei, zu sagen, dass das Opfer Jesu Christi ein Teil des Evangeliums ist. Das ist aber nicht, was dieser Galaterbrief sagt. Menschen verdrehen diese Schriftstellen und nehmen sie aus dem Zusammenhang heraus. Wir müssen verstehen, was heute das wahre Evangelium ist. Beachten Sie Römer Kapitel 1. Und wir haben darüber schon in anderen Predigten gesprochen, aber um es nochmal zu sagen, die Kirche in Ephesus, die frühe Kirche des ersten Jahrhunderts, musste mit Fragen bezüglich des Evangeliums umgehen. Da gab es Leute, die das Evangelium pervertierten. Und manche dieser Dinge betreffen uns heute genauso. Römer Kapitel 1 und Vers 1. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Er war ausgesondert, das Evangelium Gottes zu predigen. Und was war dieses Evangelium? Das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist Teil des Evangeliums. Der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Auch das ist Teil des Evangeliums. Jesus Christus ist ins Grab gegangen und ist aus dem Grab herausgekommen. Er ist auferstanden. Das war dann eines der Zeichen, dass er der Messias war und dass wir auch das ewige Leben erhalten können, wenn wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Durch ihn haben wir empfangene Gnade, die Fähigkeit, die Wahrheit zu verstehen und unsere Sünden vergeben zu bekommen, und Apostelamt. Und Paulus stand dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, und dennoch wurde er durch Gottes Gnade zum Apostel gemacht. Und Sie und ich würden heute völlig andere Dinge tun, wenn wir nicht durch Gottes Gnade die Wahrheit erkannt hätten. Das ist Teil des Evangeliums, und Paulus spricht hier von diesem Evangelium. Wir müssen also verstehen, was das wahre Evangelium heute ist und nicht abdriften durch Menschen, die behaupten, Apostel zu sein oder die behaupten, ein Diener Gottes zu sein oder die behaupten, ein Prophet Gottes zu sein. Denn sie lehren völlig andere Dinge. Und einige andere Ideen, die heute umherschwirren, sind zum Beispiel, dass sie glauben müssen, dass Herr Armstrong der Elia gewesen sei, damit sie in der Kirche Gottes sein können. Und sie machen diese Idee zu einem zentralen Aspekt des Evangeliums. Diese Idee, dass Herr Armstrong der Elia gewesen sei. Vielleicht war er es. Wir werden sehen. Die Zeit wird es zeigen. Aber die Bibel macht dieses Thema, wer genau der Elia ist, nicht zur zentralen Botschaft. Es steht einfach nicht so in der Bibel. Der endzeitliche Elia wird 2 oder 3 Mal in der Bibel erwähnt. Lesen Sie Maleachi. Am Ende des Alten Testaments gibt es eine Prophezeiung, dass jemand vor Jesus Christus kommen würde, um den Weg zu bereiten. In Maleachi 3 und Vers 23: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Es wird also jemand kommen und den Weg bereiten. Und Herr Armstrong hat den Weg bereitet, so gut er zu seinen Lebzeiten konnte. Und er hat sehr viel von der Wahrheit zusammengetragen, und wir schätzen ihn dafür heute. Manche glauben deshalb, dass er der Elia war. Vielleicht war er es, vielleicht auch nicht. Die Zeit wird es zeigen. Nicht alles folgt der Parallele. Zum Beispiel identifiziert die Bibel selbst Johannes den Täufer mit dem Elia, der kommen würde, vor der ersten Ankunft Jesu Christi. Matthäus 17 und Vers 11. Jesus Christus identifizierte hier Johannes den Täufer als einen, der kommen würde und diese Schriftstelle erfüllen würde. So war dies zumindest die erste Erfüllung dieser Prophezeiung. Matthäus 17 und Vers 11. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen. Denn in Vers 10 hatten die Jünger genau diese Frage gestellt. Sie hatten die Prophezeiung verstanden und waren wachsam. Jesus antwortete also und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Aber wenn Sie Maleachi 3 lesen, dann sehen Sie, dass es hier von einem Elia spricht, der zum Ende dieses Zeitalters kommen wird. Nämlich direkt vor dem Tag des Herrn. Das konnte sich also nicht vollständig auf Johannes den Täufer beziehen. Es muss also noch eine zukünftige Erfüllung geben. Aber Christus zeigt hier die Dualität. Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen, doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten, denn sie töteten ihn. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen, er sollte auch sterben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Jesus Christus identifizierte also, wer der erste Elia sein sollte, der kommen sollte, um den Weg für Jesus Christus zu bereiten. Aber die Bibel identifiziert nicht die zweite Person, die kommen sollte, um den Weg zu bereiten. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, Namen hier hereinzulesen. Vielleicht war es Herr Armstrong, wir werden sehen. Aber Johannes der Täufer war am Leben, als Jesus Christus kam. Er war da, als Jesus Christus kam. Und Herr Armstrong ist schon über 20 Jahre tot. Ob also noch jemand anders kommt, das werden wir abwarten und sehen müssen. Aber was interessant ist, nach Matthäus 17, 11, 12 und 13 kommt das Thema praktisch nicht mehr auf im Neuen Testament. Paulus erwähnt nicht, dass Johannes der Täufer der Elia gewesen ist. Und er sagt auch nicht der Gemeinde, ihr müsst das glauben. Das ist eine zentrale Lehre der Bibel. Ihr müsst das glauben und ihr seid nicht in der Kirche. Manche behaupten ähnliche Dinge heute, aber wir sagen das nicht. Wir erkennen an, was Herr Armstrong getan hat und wir wissen, woher er die Wahrheit erhalten hat, besonders über die Identität von Israel, darüber, dass wir nicht in den Himmel kommen. Ich verstehe das alles aus den Schriften von Herr Armstrong, von den Sendungen, die er gemacht hat zu jener Zeit. Aber wir müssen vorsichtig sein, Herr Armstrong zu etwas zu machen, von dem er selbst nicht mehr sicher war, dass er es ist. Manchmal glaubt er, dass er vielleicht diese Dinge erfüllen würde. Und es war sein Ziel, diese Dinge zu erfüllen. Aber das versuchen wir in der Kirche heute genauso. Das sollte kein Grund sein, die Kirche zu spalten. Das Thema wurde kaum mehr erwähnt im Neuen Testament. Und das müssen wir auch verstehen. Und müssen eine gewisse Ausgewogenheit bewahren. Das sollte kein Grund sein, die Kirche zu verlassen. Und andere sagen heute, dass wir zurückgehen müssen und aufhören müssen, Make-up zu tragen, weil wir zu dem Glauben zurückkehren müssen, der ein für alle Mal überliefert wurde. Nun wissen Sie, wenn Sie die Geschichte der Kirche Gottes betrachten, in diesem Zeitalter, dann sehen Sie, dass für etwa die ersten 20 Jahre von 1930er bis 1950er Jahren die Leute in der Kirche Make-up getragen haben, unter der Führung von Herrn Armstrong. Und dann von etwa 1953 bis in die Anfang der 70er Jahre trugen die Frauen in der Kirche kein Make-up. Und dann für einen Zeitraum von etwa 7 Jahren, von 1974 bis 1981, trugen die Frauen in der Kirche wieder Make-up. Und ich trage auch etwas Make-up. Und auch Herr Meredith und Herr Ames machen das. Denn wenn sie es nicht tun unter diesem Licht, dann sehen sie sehr komisch aus. Und auch Herr Armstrong benutzte Make-up, wenn er Fernsehsendungen aufzeichnete. Wenn das Tragen von Make-up falsch wäre, dann sollten wir es niemals tragen. Aber die Geschichte der Kirche in diesem Zeitalter zeigte, dass für die ersten 20 Jahre die Frauen Make-up trugen, dann in den nächsten etwa 20 Jahren kein Make-up getragen wurde und dann wurde es wieder für 7 oder 8 Jahre getragen und dann in den letzten 5 oder 6 Jahren von der Armstrong wurde wieder kein Make-up getragen. Und manche Leute glauben, wenn sie Make-up tragen, dann ist es eine schreckliche Sünde und sie werden dafür in den Feuersee kommen. Wenn Sie die Schriften von Herrn Armstrong lesen, dann sagte er, der Grund, warum es eine Sünde war, ist, dass es während der Zeiten, als die Kirche es verboten hatte, trotzdem getragen wurde. Diese Leute wandten sich also gegen die Autorität der Kirche. Und das machte es zur Sünde. Die Bibel ist nicht sehr klar zu diesem Thema. Lesen Sie Jesaja in Kapitel 3. Und wir haben in der Vergangenheit diese Schriftstelle benutzt, und auch heute wird diese Schriftstelle verwendet, im Zusammenhang mit Clarks Kommentar, der nicht richtig ist, als er diesen bestimmten Vers kommentiert. Und aufgrund der Grammatik wird nicht unterstützt, was wir damals gedacht haben, dass es unterstützt. Jesaja 3 und Vers 16. Weil die Töchter Zion stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse. Jesaja spricht von sozialen Zuständen in seiner Zeit in Israel. Jesaja schrieb zu Zeiten, wo es Israel sehr gut ging. Und wenn Sie heute in einer Einkaufsstraße umhergehen, sehen Sie Mädchen, die dieser Beschreibung sehr nahe kommen. Die Töchter Zions sind stolz und gehen mit aufgerecktem Halse. Mit lüsternen Augen. Und Clarks Kommentar meinte, hier heißt es mit angemalten Augen. Aber das ist nicht, was dieser Vers sagt. Der Ausdruck lüsterne Augen kommt von dem hebräischen Ausdruck, der so viel bedeutet wie flirtend. Sie flirten mit ihren Blicken. Clarks Kommentar hat gesagt, es seien angemalte Augen, aber das ist nicht, was der Vers sagt. Sondern es heißt mit lüsternen Augen, mit flirtenden Augen. Trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen. Sie hat eine sehr sinnliche Erscheinung. Und das wird hier verurteilt. Wissen Sie, ich trage heute einen Anzug, weil es ein sozialer Brauch ist. Manche Menschen werden sehr eitel, wenn sie Anzüge tragen für 500.000 oder mehrere tausend Euro. Einen Anzug zu tragen kann zu Eitelkeit werden. Make-up zu tragen kann ein Teil von Eitelkeit sein. Aber es kann auch ein Teil der normalen Kleiderordnung sein. Und Herr Armstrong hat auch einmal den Kommentar gegeben, dass wir nicht wollen, dass unsere Frauen wie Frauen von der Heilsarmee aussehen, die schon so schlicht aussehen, dass sie wieder aus der Menge herausragen. Und er sagte auch, dass wir niemals die Ersten sein sollten, die einen sozialen Trend übernehmen, aber dass wir auch nicht die Letzten sein sollten. Die Bibel verurteilt nicht Make-up, sie verurteilt nur eine verführerische, flirtende Erscheinung. Und Sie können andere Schriftstellen dazu lesen, wie es zum Beispiel von Jezebel heißt, dass sie ihr Gesicht anmalte und goldenen Schmuck trug. Und die Frauen, die sie hier sitzen, wenn sie goldene Ohrringe haben oder eine goldene Kette tragen, dann müssten sie diese auch abnehmen. Wenn Sie alles hier wörtlich nehmen und aus dem Zusammenhang reißen wollten. Ordentlich gekleidet zu sein, ist nicht falsch. Sozialen Bräuchen zu folgen, die ausgewogen sind, ist nicht falsch. Als ich zur Global Church of God kam, vor etwa 15 Jahren, sprach ich mit Herr Karl McNair, der der Predigerschaft vorstand, und ich fragte ihn, was ist Ihre Position in Bezug auf Make-up? Und er sagte, wir lassen es auf sich beruhen. Wir lassen es auf sich beruhen. Und das wurde begründet durch die Geschichte in der Kirche Gottes. Dass die Entscheidung immer wieder getroffen und wieder revidiert wurde. Wir lassen es jetzt einfach auf sich beruhen. Wir lehren Ausgewogenheit und Mäßigung. Vor einigen Jahren verkaufte meine Frau Make-up in einem Laden. Und ihr wurde beigebracht, den Kunden zu sagen, Make-up wird so getragen, dass man nicht merkt, dass Make-up getragen wird. Mit anderen Worten, es ist nur eine leichte Aufbesserung, das ist alles. Und Herr Armstrong hat vor einigen Jahren den Kommentar gegeben, dass wenn Sie einen Fleck auf der Wange haben, dass es nicht falsch ist, ihn mit Make-up abzudecken. Wir brauchen einfach Ausgewogenheit in diesen Dingen. Wir müssen einsehen, dass wir nicht gerechter oder ungerechter werden, wenn wir Make-up tragen. Und weil wir Anzüge und Krawatten tragen, man muss einfach ausgewogen sein. Und es gibt Leute, die daraus eine Religion machen wollen. Oder das Thema von Geburtstagen. Nun, die Bibel sagt nirgends, du sollst keine Geburtstage feiern. Und im Laufe der Jahre, glaube ich, hatten wir eine ausgewogene Einstellung zu Geburtstagen. Dass wir sie nicht feiern und große Partys geben. Und Sie können Matthäus 14 lesen, wo es um den Geburtstag von Herodes ging und an dem Johannes der Täufer getötet wurde. Aber Sie müssen die Gewohnheiten dieser Zeit studieren. Das war wirklich eine Orgie, die über viele Tage ging. Herodes traf während dieser Zeit Entscheidungen und gab Versprechen, die er später wieder revidieren und abändern musste. Er war nicht ganz bei Sinnen in dieser Zeit. Aber sich mit den Kindern hinzusetzen, wenn sie aufwachsen, wie wir es getan haben, und eine schöne Mahlzeit in der Familie zu haben, keine Party, kein Geburtstagskuchen, aber zusammenzusitzen und den Jungs zu sagen, der Tag, an dem du in unser Leben gekommen bist, an dem du geboren wurdest, das war ein besonders schöner Tag für uns. Und wir möchten dir gratulieren, dass du es ein weiteres Jahr geschafft hast. Und besonders bei jungen Menschen ist es ja nicht ungefährlich, wenn sie hinfallen oder vor ein Auto rennen
und wenn sie ein weiteres Jahr gesund überstanden haben, ist das schon ein Erfolg. Aber sie entwickelten dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl. Es stärkte ihr Selbstwertgefühl, dass man ihnen sagte, sie seien geschätzt und für uns wertvoll. Wir müssen nicht sagen, dass dies etwas Schlechtes ist. Und ich las vor kurzem einen Ausschnitt in einer Zeitschrift von einem jungen Mädchen, einer 16-Jährigen, in Atlanta, die sogar im Fernsehen kam, wo die Mutter das Mädchen zum Shoppen mitnahm und sie gaben Tausende von Dollars aus. Und dann gingen sie zum Autohaus und kauften ein Auto für 40.000 Dollar. Und dann hatten sie tatsächlich jemanden, der die Geburtstagsparty plante. Und sie sagten, wenn meine Tochter eine Parade über die Hauptstraße von Atlanta haben möchte, dann veranlassen sie das. Aber der Tenor des Artikels war, dass Menschen sich darin verrückt machen. Und das ist sehr anders, als wenn wir in der Familie zusammensitzen mit den Kindern, keine Party geben, keine Geschenke verteilen, sondern nur erwähnen, dass dieser Tag, an dem die Kinder geboren wurden, ein besonderer Tag für uns war. Und Herr Armstrong gab seiner Mutter eine Rose in späteren Jahren, um seine Anerkennung auszudrücken, dass sie es ein weiteres Jahr geschafft hatte. Für kleine Kinder ist es eine großartige Sache, ein weiteres Jahr zu leben. Und auch für ältere Menschen ist es eine wichtige Sache, es ein weiteres Jahr geschafft zu haben. Wir brauchen also Ausgewogenheit in diesen Themen. Aber dafür eine Kirche zu gründen und das zu einem Riesenthema zu machen, bedeutet unsere wirkliche Berufung zu versäumen und die Vision zu verlieren. Unser Fokus ist es, das Evangelium vom kommenden Reich Gottes zu predigen, indem Jesus Christus zu dieser Erde zurückkehrt. Und das sollen wir der gesamten Welt predigen. Eine kleine Gruppe, die sich in einem kleinen versteckten Winkel trifft, die nicht tausende von Zeitschriften publiziert, die nicht auf hunderten von Fernsehstationen ist, die nicht tausende von Zuschriften erhält, tut einfach nicht das Werk. Sie schafft nur eine kleine Wohnzimmerorganisation. Einen Familienbetrieb, der ein paar Menschen anzieht, die vielleicht glauben, an der Wahrheit festzuhalten. Aber tatsächlich verlassen sie das Werk Gottes. Sie verlassen tatsächlich das Werk Gottes. Geschwister, diese Dinge müssen wir verstehen. Die frühe Kirche im Zeitalter von Ephesus ging durch manche derselben Tests wie wir heute. Sie mussten Personen identifizieren, die behaupteten, Apostel zu sein, die es aber nicht waren. Sie mussten daran festhalten, was ihr Auftrag war. Schauen wir uns nun ein paar andere Zeitalter der Kirche an, durch die wir etwas schneller durchgehen als das erste. Sehen wir uns als nächstes das Zeitalter von Thyatira an. Und es geht mir hier nicht um bestimmte Zeiten, sondern darum, was los war und welche Lektionen wir daraus lernen können. Das Zeitalter von Thyatira war ungefähr von 1000 bis 1500 nach Christus. Und eine der dominanten Kirchenorganisationen im Zeitalter von Thyatira waren die Waldenser. Die Waldenser waren Anhänger von Peter Waldo, aber deren Geschichte geht offenbar weiter zurück als die von Peter Waldo. Und die Waldenser werden oft assoziiert mit einer Gruppierung in Norditalien, in den Alpentälern. Und auf der anderen Seite in den Alpen von Frankreich wurden die Gruppierungen die Katharer genannt, was so viel heißt wie die Reinen. Manche glauben, diese beiden Gruppierungen sind verschieden, aber wenn sie deren Geschichte vergleichen und die Berichte der Inquisitoren während der katholischen Inquisition, da sagt einer der Inquisitoren, die Katharer, und das sind wahrscheinlich nicht alle, aber einige von ihnen und die Waldenser sind im Prinzip dieselben Personen. Manche hielten den Sabbat, andere feierten die Jahressabbate und manche hielten sich an die Speisevorschriften. Und die frühen Christen der Reformationszeit betrachteten die Waldenser als ein Überbleibsel der frühen ursprünglichen Kirche. Aber die Waldenser und Katharer waren einige der herausragenden Organisationen während der Thyatira-Ära. Sie waren in Norditalien, in Frankreich, in Nordspanien und Süddeutschland und reichten bis nach England hinauf. Manche von ihnen hielten an der Wahrheit fest und manche von ihnen folgten der protestantischen Reformation. Und es gibt einen Bericht von einer Konferenz, die in Norditalien abgehalten wurde. Und diese Konferenz dauerte eine Woche lang. Und wir haben in der Bücherei in Genf ein Buch davon gefunden, von einer recht neuen Untersuchung, dass während dieser Woche der Diskussionen die Ansichten der jüngeren Prediger die Oberhand behielten und sie sich der protestantischen Reformation anschlossen. Und das besagt natürlich auch, dass es manche nicht taten. Wir waren vor einigen Jahren in Italien und dort fragte ich eine Bibliothekarin über die Organisation der Waldenser. Und ich fragte sie, ob diese Leute den Sabbat gehalten haben. Und sie sagte, manche glauben, sie haben es und manche glauben, sie haben es nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab es in dieser Gruppierung Leute, die den Sabbat hielten und die Festtage und manche nicht. Doch aufgrund des Drucks von außen, der Papst hat tatsächlich einen Kreuzzug ausgerufen, um die Waldenser zu zerstören und tötete viele. Und wegen dieses äußeren Drucks gab es viele, die dann am Sonntag den Gottesdienst besuchten. Sie tauften ihre Kinder, manche von ihnen dienten in der Armee, um den Anschein zu erwecken, dass sie mit diesen Lehren konform gingen. Sie kompromittierten ihren Glauben. Und wenn Sie den Abschnitt hier in Versen 18 bis 29 lesen, von Kapitel 2, dann heißt es, dass diese Leute zum Teil geistliche Hurerei betrieben. Sie schlossen Kompromisse mit ihrer Lehre. Und solche Leute gibt es auch heute. Menschen, die verstehen, wann der Sabbat ist, die aber dann, wenn die Gruppierung sich am Sonntag trifft, sich dazusetzen, aber sie halten den Sabbat für sich alleine zu Hause. Und die Kirche von Thyatira hat genau das getan. Was interessant ist, das Zeitalter von Thyatira dauerte von etwa 1000 bis 1500 nach Christus. Aber es gibt immer noch waldensische Organisationen, die heute existieren. Das Zeitalter, in dem sie dominant waren, ist vorbei. Aber manche der Organisationen gibt es bis heute. Es gibt manche Leute, die sagen, die Living Church of God lehrt, dass diese Zeitalter nur in ihrer jeweiligen Zeit existierten. Nein, das tun wir nicht. Diese Zeitalter sind in einer Abfolge. Sie folgen aufeinander. Aber manche der Organisationen gibt es weiterhin. Sie können auch hier in eine kleine Ortschaft, genannt Valdez, nördlich von Charlotte, fahren. Und dort gibt es eine waldensische presbyterianische Kirche. Und sie halten den Sonntag und feiern Weihnachten. Und in Italien gibt es eine waldensische methodistische Kirche. Und auch sie halten den Sonntag. Die Organisationen existieren also weiter, aber das Kirchenzeitalter ist vorbei. Schauen wir uns das Zeitalter von Sardis an, in Kapitel 3. Hier heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und Herr Armstrong sagte, dass er den Eindruck gewann, dass er mit dieser Kirche in Kontakt gekommen war. Mit der Kirche vom Sardis-Zeitalter. Sie hatten ein Evangelium über die Botschaft des dritten Engels und sie verstanden nicht die Identität von Israel. Er versuchte ihnen diese zu erklären, aber sie akzeptierten es nicht. Ihr Zeitalter war praktisch zu Ende, als Herr Armstrong berufen wurde, Anfang der 30er Jahre. Und wenn Sie die Aufzeichnung der siebten Tags-Baptisten in Newport, Rhode Island, überprüfen, da hatten sie tatsächlich zunächst Zuwachs, aber ihre Anzahl verringerte sich wieder, als Herr Armstrong berufen wurde, die Wahrheit Gottes zu verstehen. Es gab zu jener Zeit Tausende von Mitgliedern in der siebten Tags-Baptistenkirche. Und die Brown University wurde von Mitgliedern der siebten Tags-Baptisten gegründet. Und auch die ersten beiden Gouverneure von Rhode Island waren Sabbatarier. Aber heute spielen sie dort keine Rolle mehr. Sie haben noch Gemeinden in Südamerika und in manchen anderen Plätzen. Und manche Gemeinden dieser Kirche behaupten sogar, sie hätten bis zu 300.000 Mitglieder auf der Welt. Der Punkt, um den es mir geht, ist, dass manche der Organisationen aus dem Sardis-Zeitalter noch heute existieren, aber ihre Zeit ist vorbei. Manche ihrer Organisationen gibt es aber noch heute. Dann Philadelphia in Offenbarung 3 und Vers 7. Philadelphia wurde eine Tür aufgetan, und sie haben das Wort bewahrt und haben Gottes Namen nicht verleugnet. Wenn Sie sich die Statistiken ansehen von der Zeit, in der Herr Armstrong die Kirche leitete, etwa von den 1930er Jahren bis Ende der 80er Jahre, also ungefähr 70 Jahre, da stieg die Anzahl der Mitglieder bis 150.000 an, die das Laubhüttenfest hielten. Und die Auflage der Zeitschrift erreichte 8 Millionen Exemplare zu dieser Zeit. Und wir waren der größte Kunde für den Ankauf von Sendezeit für religiöse Programme. Aber 1995 brach dies alles dramatisch zusammen. Es gab ein Zeitalter. Das Zeitalter von Philadelphia und der Herr Armstrong. Dieses Zeitalter ist vorbei. Heute gibt es viele Kirchenorganisationen, die in alle Richtungen verstreut werden und die Menschen treffen eigene Entscheidungen. Und das genau ist Laodicea. Laos heißt das Volk und Dikea bedeutet so viel wie Entscheidungen treffen. Die Menschen treffen ihre eigenen Entscheidungen und heute gibt es über 300 Splittergruppen, die aus der weltweiten Kirche Gottes entstanden sind. Das unterscheidet sich doch deutlich von der Zeit unter Herr Armstrong. Dr. Hö, einer der Gelehrten in der Kirche, der heute tot ist, kommentierte in den späten 80er Jahren, dass das Zeitalter von Laodicea zu jener Zeit bereits begonnen hatte. Das Zeitalter von Laodicea, nicht die Laodicea-Kirche. Ich glaube, die Zeit wird zeigen, welche Kirchenorganisation im Laodicea-Zeitalter dominierend sein wird. Aber wir befinden uns bereits in diesem Zeitalter. Und wir glauben, dass die Living Church of God ein Überbleibsel der Philadelphia-Ära ist, die in das Laodicea-Zeitalter hinein fortgeführt wird. Und ich glaube, die Zeit wird zeigen, welche Kirchenorganisation dieses Zeitalter dominieren wird. Manche Leute bevorzugen den Ausdruck Zweige der Kirche Gottes für die verschiedenen Organisationen. Nun, wir alle kamen aus der weltweiten Kirche Gottes, insofern haben wir uns seit dieser Zeit verzweigt. Aber manche Zweige sterben ab. Manche Zweige von Bäumen sterben einfach ab. Sie können keinen Zweig haben, der von einem falschen Propheten geführt wird. Sie können keinen Zweig der Kirche haben, der von einem falschen Apostel geführt wird, der verrückte Ideen lehrt. Und ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir nicht auf Leute mit dem Finger zeigen und sagen, du bist Laodicea und du bist Laodicea. Ich glaube, wir müssen sehr darauf bedacht sein, dass wir nicht Laodicea werden. indem wir uns zurücklehnen und die Dinge einfach lockerer nehmen und nicht mehr den Auftrag erfüllen, der uns gegeben wurde. Geschwister, es gibt sehr wichtige Lektionen, die wir lernen können, wenn wir diese Kirchenzeitalter studieren. Sehr wichtige Lektionen. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns auf das richtige Evangelium konzentrieren, dass wir uns nicht auf Nebenkriegsschauplätze begeben und aus Nebensächlichkeiten, die in der Bibel nicht einmal klar geregelt sind, zentrale Lehren machen. Warum widerrief Herr Armstrong öfters seine Meinung über das Make-up? Eben weil dieses Thema in der Bibel nicht klar geregelt ist. Schauen Sie im Buch Hiob. Der Name einer der Töchter Hiobs hatte die Bedeutung gefäßvoll Make-up. Sie war offenbar ein sehr hübsches Mädchen. Und manche Übersetzungen deuten es so, dass ihr Name Türkisstein bedeutete. Aber es ging darum, dass es ein Stein war, der zerrieben wurde und als Make-up benutzt wurde. Wenn man diese Aspekte von Make-up und Geburtstagen und Ähnlichem in der richtigen Weise betrachtet, gelangt man zu einer ausgewogenen Einstellung. Und die Bibel spricht davon, dass wir unserer Zucht und Bescheidenheit bekannt werden lassen sollen. Wir sollten in keinste Extreme verfallen, sondern uns genau in der Mitte dessen bewegen, was die Bibel sagt. Geschwister, das sind einige der Lektionen, die wir lernen können, wenn wir die Briefe an die 7 Gemeinden studieren, über die Kirchenzeitalter und die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sahen. Wir müssen sichergehen, dass wir uns auf die Wahrheit konzentrieren, dass wir das Evangelium vom kommenden Reich Gottes predigen, mit der Tatsache, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass Gott in seiner Gnade uns sein Wissen offenbart hat und uns hilft, das übergeordnete Ganze zu sehen und dass wir unseren Auftrag heute verstehen können. Die Lektionen, die wir lernen können aus diesen 7 Gemeinden, sind sehr bedeutsam, prophetisch und hilfreich als Richtlinien für unser Leben heute.